In unserem nächsten Interview bei Radio Mondial im OK Lübeck geht es heute um globale Lebensstile und neue Wege für die Entwicklungspolitik. Das war nämlich das Thema einer Konferenz, die Ende Januar in Bonn stattfand und die mein nächster Interviewpartner Dr. Markus Kaplan mit vorbereitet hat. Dr. Kaplan ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, das einer der Veranstalter der Konferenz war und eines der weltweit führenden Forschungsinstitutionen und Thinktanks in globalen Fragen und Entwicklungspolitik ist. Herr Dr. Kaplan, mit Dr. Kaplan bin ich jetzt am Telefon verbunden. Hallo Herr Kaplan, ich grüße Sie nach Bonn.
Ja, schönen guten Tag, Herr Hesse.
Herr Dr. Kaplan, eine Frage, die im Mittelpunkt der Konferenz stand, war, wie wirken sich Lebens- und Konsumstile in den reichen Industrieländern, also unsere Ernährung, unser Mobilitätsverhalten, unsere Energienutzung, unser Tourismus, auf die Entwicklung in den Ländern des Südens aus? Welche Antworten haben Sie da bei der Konferenz gefunden?
Ja, leider ist das nicht so einfach, da die Antworten zu den verschiedenen Bereichen sind oftmals nicht sehr eindeutig, da häufig sehr viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und dann im Endeffekt zu negativen Folgen in Entwicklungsländern führen. Es ging jetzt auch bei dieser Konferenz auch besonders darum, jetzt kurz vor der Rio Plus 20 Konferenz, die im Juni stattfindet, Fachleute aus zwei Bereichen zusammenzuführen und für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren, die bisher noch nicht so intensiv miteinander diskutiert haben, obwohl ihre Anliegen in vielen Bereichen eigentlich eng miteinander verknüpft sind. Das ist zum einen die Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik, die bisher Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen noch nicht so unbedingt für sich entdeckt hat, und dann andererseits die Nachhaltigkeitsszene, die sich bisher noch nicht so viel mit den Voraussetzungen in Entwicklungsländern und den Hindernissen für nachhaltige Strategien in solchen Regionen auseinandergesetzt hat. Und den meisten Problemen liegen eigentlich mehrere Ursachen zugrunde. Also das ist einerseits die Übernutzung natürlicher Ressourcen, die in erster Linie immer noch bei uns in den Industrieländern stattfindet, auch wenn die Entwicklungsländer da allmählich aufholen. Und das hat halt oftmals auch globale Auswirkungen, wie jetzt zum Beispiel ja der Klimawandel ganz deutlich zeigt, der immer noch deutlich stärker durch uns befeuert wird, aber sehr starke Auswirkungen in Entwicklungsländern haben wird, wie jetzt auch vor kurzem erst wieder ein Sonderbericht vom IPCC, vom Weltklimarat, gezeigt hat. Dann haben wir Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern, mehr Wohlstand und dadurch auch sich verändernde Konsummuster. Die Menschen in Entwicklungsländern wollen auch konsumieren, wie wir in den Industrieländern, und auch zum Beispiel mehr Fleisch zu sich nehmen. Und es wird in diesem Zusammenhang wird auch immer häufiger über das Entstehen einer neuen globalen Mittelklasse geredet, was auch auf der Konferenz thematisiert wurde. Ja, und dann kommen dann noch weitere Faktoren wie schädliche Handelspolitiken oder Spekulationen mit Lebensmitteln hinzu, die dann auch teilweise zu Preissteigerungen bei Lebensmitteln führen. Und ganz besonders deutlich wird das zum Beispiel jetzt bei diesen Sektoren Ernährung, Energie und Mobilität, bei dem Anbau von Biokraftstoffen zum Beispiel, der dann als Ersatz für fossile Ressourcen und im Verkehrs- und Energiebereich eingesetzt wird und damit zu einer verstärkten Konkurrenz um Land führt und auch teilweise wiederum zu den Steigerungen der globalen Nahrungsmittelpreise in den letzten Jahren beigetragen hat. Andererseits können Biokraftstoffe auch lokal eingesetzt in den Entwicklungsländern auch durchaus Vorteile haben. Palmöl ist zum Beispiel so ein Beispiel, was sehr, sehr wohl positive Auswirkungen in den Entwicklungsländern für Energiebereitstellung haben kann, was aber halt auch bei uns sehr häufig in Lebensmitteln wie Fertiggerichten oder Margarine eingesetzt wird und somit aber auch schwerwiegende ökologische und soziale Schäden anrichten kann.
Lebensstile bei uns, wie wirkt sich das denn jetzt in sogenannten Entwicklungsländern aus? Welche, Sektoren sind da betroffen oder welche Probleme treten auf?
Wie ich gerade schon gesagt hatte, ein Hauptproblem ist sicherlich im Bereich Ernährungssicherung, dass immer mehr Konkurrenz um Land stattfindet, quasi ein Kampf um Land, der Flächenverbrauch steigt an Und somit ist die Ernährungssicherung sicherlich eines der Hauptthemen. Aber andererseits zum Beispiel ein Problem, was sich auch stellt, Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern oder Umweltschäden durch Produktion von Produkten, die für westliche Märkte hergestellt werden. Beispiel wäre hier unter anderem ein Handy, was bei uns mittlerweile fast zum Wegwerfprodukt geworden ist, was aber in den Ländern zu erhöhten zur Rohstoffausbeutung führt, zu verstärkter Umweltbelastung und halt auch teilweise auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen für die Arbeiter in den jeweiligen Ländern nach sich zieht. Das wären so spontane Beispiele, die mir in diesem Zusammenhang jetzt einfallen.
Die EU zum Beispiel propagiert ja eine wachstumsbasierte Entwicklung, auch für die Entwicklungsländer, um die zentralen entwicklungspolitischen Probleme zur Überwindung von Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit zu erreichen. Ist das realistisch? Ist diese wachstumsorientierte Entwicklung förderlich, um zentrale Entwicklungsziele zu erreichen?
Ja, das ist ja im Endeffekt nicht nur die EU, die wirtschaftliches Wachstum für die Entwicklungsländer fordert, sondern das wird ja von allen anderen wichtigen Vertretern auch gefordert. Also zum Beispiel das deutsche Entwicklungsministerium hat jetzt vor kurzem ein neues Konzept aufgelegt, wo auch wirtschaftliches Wachstum ein wichtiger Faktor ist, oder auch dieses Konzept der Green Economy, was in Rio diskutiert werden wird, setzt auch auf wirtschaftliches Wachstum. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass besonders in Entwicklungsländern wirtschaftliches Wachstum noch für eine sehr lange Zeit eine Voraussetzung für die Erreichung von Zielen wie Ernährungssicherung und Armutsbekämpfung ist. Und es würde sich sicherlich auch aus ethischen Gesichtspunkten nur sehr schwer durchsetzen lassen, dass man von den Entwicklungsländern einen Verzicht auf wirtschaftliches Wachstum einfordern würde. Man muss hier vielmehr die Frage nach der Form des Wachstums stellen, weil eigentlich weitgehende Einsicht herrscht mittlerweile über die Notwendigkeit einer Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Das heißt, die Wachstumsstrategien, die verfolgt werden müssten, müssen effizienter mit den vorhandenen Ressourcen umgehen und soweit möglich nicht erneuerbare durch erneuerbare Ressourcen ersetzen. Und schließlich gibt es ja auch bereits zahlreiche Bestrebungen, Wachstum nicht ausschließlich an der Wirtschaftsleistung, also am Bruttoinlandsprodukt zu orientieren, sondern stärker auf ein qualitatives Wachstum hinzuarbeiten, bei dem Aspekte wie Gesundheit, Ausbildung und Zufriedenheit auch berücksichtigt werden. Wobei sich hier allerdings dann wieder die Frage stellt nach den konkreten Indikatoren für dieses qualitative Wachstum und wie man diese dann misst.
Wachstum ist da also bedingt eine Lösung. Gibt es denn Modelle für nachhaltige Lebensstile, die wir vielleicht vom Süden übernehmen könnten?
Ja, das ist sicherlich eine wichtige Frage, da man ja auch in einer verstärkt globalisierten Welt immer mehr voneinander lernen sollte. Allerdings bin ich diesbezüglich jetzt aus zwei Gründen etwas skeptisch. Das halte ich für relativ schwierig. Das eine sind die sogenannten Pfadabhängigkeiten bei uns in den Industrieländern. Keynes hat mal gesagt, dass es nicht so schwer ist, neue Konzepte und Strategien zu entwickeln, sondern mehr die alten Leitbilder zu vergessen und die alten Routinen zu vergessen. Also hierzu zählen dann zum Beispiel Politiken, Interessenstrukturen und ökonomische Abhängigkeiten, die sich über Jahrzehnte hinweg bei uns gebildet haben und die bereits eine Hinwendung zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen in unserem Rahmen erschweren, und dann Schwenk hin zu komplett anderen Lebensstilen dürfte quasi unmöglich sein. Und der zweite Aspekt in dem Zusammenhang ist, dass jedes Land für sich eine Strategie, dass es gibt nicht das eine Konzept einer nachhaltigen Entwicklung, sondern jedes Land muss eine Strategie finden, die an seine jeweilige Situation, das heißt die Wirtschaftslage, die Bevölkerungsstruktur, die vorhandenen Naturräume und so weiter angepasst ist. Und diese Situation ist doch im Allgemeinen in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern, wenn ich das jetzt mal in diese drei groben Kategorien einordnen kann, doch sehr, sehr unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Ansätze, die ein genaueres Hinsehen lohnen und von denen man sich dann auch in gewissen Aspekten noch inspirieren lassen kann. Was in diesem Zusammenhang immer sehr gerne erwähnt wird, ist die Idee des Bruttonationalglücks in Bhutan oder das Konzept des Buen Vivir, was übersetzt so viel heißt wie das gute Leben, wie es in Bolivien und anderen südamerikanischen Staaten verfolgt wird. Und das wurde auch, dieses Buen Vivir wurde auch auf unserer Konferenz als ein Gegenentwurf zu den Strategien der Bundesregierung und der EU von einem Vertreter Boliviens vorgestellt. Und das enthält doch einige interessante Ansätze hin zu einer qualitativen Entwicklung, die man sich sicherlich mal genauer anschauen könnte.
Ja, es ist, denke ich, besteht Übereinstimmung darüber, dass unsere Lebens- und Konsumstile nicht übertragbar sind und auch, sagen wir mal, in Katastrophen führen. Wir sehen das an dem Klimaveränderungen und Ähnlichem. Wer trägt nur die Verantwortung für eine Änderung? Ist das mehr in der Verantwortung des Konsumenten oder mehr in der Verantwortung der Produzenten, dass sich da was ändert?
Also diesbezüglich war eigentlich relativ großer Tenor auf unserer Konferenz, dass hier eindeutig beide Seiten in der Verantwortung sind. Und es wurde dann auch schon deutlich, dass gerade größere Unternehmen sich ihrer Verantwortung doch immer mehr bewusst werden und ihre Bemühungen in Bezug auf Sozial- und Umweltstandards deutlich intensiviert haben in den letzten Jahren. Und als beispielhafte Vertreter waren jetzt auf der Konferenz Vertreter von Kraft und von Esprit, die sich der Diskussion gestellt haben. Aber im Endeffekt sind es natürlich die Verbraucher, die mit ihrem Kauf eines Produktes über den Erfolg oder Misserfolg dieses Produktes entscheiden und dadurch halt natürlich eine sehr starke Gewalt über Prozesse haben. Deswegen würde ich das auch ganz deutlich auf beiden Seiten sehen.
Leider ist es ja so, dass weder die größere Zahl, sage ich mal, der Konsumenten noch die der Produzenten sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Gibt es da Strategien oder wurden auch Strategien diskutiert oder auch vorgeschlagen, wie das Verantwortungsbewusstsein hier und dort verbessert werden kann?
Ja, eine sicherlich sehr wichtige Frage. Um diese Frage zu beantworten, würde ich die vorherige Frage, die Sie mir gerade eben gestellt haben, nach der Verantwortung von Konsumenten und Produzenten eigentlich noch deutlich erweitern, und zwar auf die Zivilgesellschaft im Allgemeinen, zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, aber auch Regierungen und sogar internationale Organisationen. Weil Regierungen können im Endeffekt das Ganze befördern, können solche Prozesse, das Schaffen von mehr Verantwortungsbewusstsein befördern durch die Erlassung von Regelwerken, aber auch Anreizsysteme, um Unternehmen zu einer nachhaltigeren Produktion zu bewegen, und sie können auch Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Nutzung und eventuelle Schädigung natürlicher Ressourcen bei Produktionsprozessen stärker in die Preisgestaltung für diese Produkte einfließen. Und ein sehr gutes und plastisches Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Abgabe auf Kohlendioxidemissionen, ein wichtiges Treibhausgas im Rahmen des Emissionshandels, was ja immer mehr an Bedeutung zunimmt. Und der wichtigste Aspekt auf der individuellen Ebene ist meiner Meinung nach der Zugang zu Informationen. Und hier sehe ich eindeutig eine Rolle für Nichtregierungsorganisationen, die helfen müssen, Verbraucher über die Konsequenzen ihrer Konsumentscheidung zu informieren, da diese halt eben nicht immer offensichtlich sind, nicht immer leicht durchschaubar sind. Das Beispiel mit dem Handy hatte ich gerade erwähnt, was halt vielen einfach noch nicht klar ist, was das nach sich zieht, der Kauf eines neuen Handys. Und hier gilt es dann auch, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass nachhaltig produzierte Produkte unter Umständen etwas teurer sind, dass man dafür ein klein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Und in Bezug auf dieses Zugang von Informationen wurde auf der Konferenz unter anderem über die Pflicht für Unternehmen diskutiert, die Herkunft ihrer Produkte nachverfolgbar zu gestalten, um dadurch auch dem Konsumenten mehr Möglichkeiten zur Information und somit mehr Entscheidungsfreiheit zu geben.
Das sind sehr wichtige Aspekte. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz eine Internetseite nennen oder andere Informationsmöglichkeiten, wie Sie sich informieren können, gerade als Konsumenten auch, um da eben vielleicht sensibler zu werden und sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden?
Ja, eine Internetseite ist sicherlich schwierig, weil es natürlich im weltweiten Internet mittlerweile einiges an Informationen gibt, aber man kann, zum Beispiel kann man auf der Webseite unserer Konferenz kann man zum Beispiel sich informieren, da werden auch nach und nach die Ergebnisse für die Konferenz eingestellt, einfach am besten in Google Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik eingeben, dann stößt man sofort darauf. Da findet man dann auch unter Veranstalter Links zu den Organisatoren der Konferenz, die weitere Informationen bereithalten, wobei das oftmals schon recht spezifische Informationen sind. Dann kann man unter www.einewelt.nrw.de kann man sich die Ergebnisse der Online-Konsultation für die Eine-Welt-Strategie des Landes Nordrhein-Westfalens anschauen. Was auch ein wichtiges Thema auf der Konferenz war, die wurde ja von der Stadtkanzlei NRW organisiert, die Konferenz hauptsächlich. Aber dann auch zu konkreten Informationen zu Verhalten im Alltagsleben am besten einfach mal vielleicht nachhaltig leben in Google eingeben. Da zum Beispiel eine Seite, die mir vom Informationsgehalt sehr, sehr wertvoll erscheint, ist nachhaltigleben.de, einfach zusammengeschrieben, nachhaltig leben. Oder www.utopia.de sind da sehr wichtige und informative Webseiten.
Dr. Markus Kaplan, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Entwicklungspolitik, DIE. Herr Dr. Kaplan, ich bedanke mich herzlich für das Interview.